Ja, guten Morgen zusammen. Ja, wir schließen ab, drehen über Nehemia heute Morgen. Ich hätte es so gern letztes Mal abgeschlossen. Mit Kapitel 12, über den gewaltigen Lobpreis, über das Staunen, über die Mauer, die fertig geworden ist nach nur 52 Tagen, über ein Volk, das sich voll und ganz im Herr neu geweiht hat, also nicht nur die Mauer, die Freude der Mauer, sondern vor allem die Freude am Herr ist ihre Stärke gewesen. Sie loben und preisen auf dieser Mauer. Sie schauen runter in die Stadt einerseits, sie sehen, wie viel das noch zerbrochen ist, wie viele Menschen das noch nicht zurückkommen können, wie viele Häuser das noch leer stehen und in Schutt und Asche sind in der Stadt selber. Und sie schauen raus über die Stadtmauer in diese Richtung und sehen, finden, wo immer noch ihre Finden sind, wo eigentlich alles, was in Jerusalem geht, möchten verhindern. Aber sie sind ausgerichtet, das Volk Israel ist ausgerichtet, voll und ganz auf den Herr. Und wir haben dort angeschaut, sie haben eine Vereinbarung gemacht, eine schriftliche Vereinbarung. Sie haben sich dem Herr geweiht. Und sie haben ganz klar gemacht, wir wollen in Zukunft von ganzem Herzen die Weisungen vom Herr einhalten. Das ist eigentlich so der Kern gewesen, den wir letztes Mal angeschaut haben. Der Nehemia, er ist immer fokussiert geblieben. Wir haben gesehen, wie er bewegt ist worden und Leute können bewegen in der Kraft vom Heiligen Geist, wie die Vision, die er aufs Herz hat gelegt bekommen, Wirklichkeit ist worden. Und eben letztes Mal die geistliche Erneuerung, Gesundung und Stärkung. Und dort hier müsste man eigentlich sagen, so, jetzt ist gut. Jetzt ist die Begeisterung wieder da. Es ist eine geistliche Erneuerung durchs Volk Gottes gegangen. Und dann kommt Nehemia 13. Nehemia 13, mit dem schließt das Buch Nehemia. Und ich würde es überschreiben, dranbleiben. Eigentlich sagt uns das Kapitel Nehemia 13, bleibt dran. Und das ist nicht nur damals wichtig gewesen, es ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Wir werden hier versuchen, Lehren rauszuziehen aus dem Kapitel 13, auch wenn das vielleicht ein Stück weit auch gerade in unserer Zeit, in der wir leben, sehr herausfordernd kann sein. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, über solche Themen auch zu reden und nachzudenken. Nehemia 13 von Vers 6 oder 7 ist, glaube ich, heisst, einige Zeit später bat ich den König, wieder nach Jerusalem gehen zu dürfen, schrieb der Nehemia. Und jetzt müssen wir sehen, der Nehemia, nachdem, dass das alles abgeschlossen war, ist, in Kapitel 12, hat er ja wieder zurück müssen an den Königshof vom persischen König nach Babel und dort hier wieder seine eigentliche Aufgabe wahrnehmen als Mundschenk vom König. Und er ist zurückgekehrt und nachher bittet er den König nach einigen Jahren, und jetzt sind es 12 Jahre später. Also wir müssen jetzt einfach sehen, jetzt sind wir einfach 12 Jahre vorspulen. 12 Jahre später bittet er den König, dass er wieder darf nach Jerusalem gehen, um zu schauen, wie es so geht. Kaum war ich dort angekommen, erfuhr ich von dem Missstand, dass Eliashib, das ist der hohe Priester, der höchste Priester gesehen, seinen Verwandten Tobia, und jetzt die dabei gewesen sind bei der Predigreihe, denen leuchtet es gerade sofort Tobia. Boah! Wer ist denn schon wieder der Tobia gesehen? Das ist kein Freund gesehen von dem Aufbau von der Mauer und kein Freund von den Juden, sondern das ist ein Find gesehen, ein erbitterter Find, der zusammen mit dem Sanballat gespottet hat, wo das Ganze unterfangen hat, wollen verhindern. Und jetzt lesen wir hier, der Hohepriester hat seinem Verwandten Tobia eine Kammer im Vorhof des Tempels überlassen. Und das ist ein Missstand, den er erkennt. Darüber war ich sehr erbost und ließ alles, was Tobia gehörte, hinauswerfen. Dann befahl ich, die Räume des Tempels wieder neu zu weihen. So setze ich mich dafür ein, dass unser Volk nicht mehr von heidnischen Völkern beeinflusst wurde. Letztendlich werden wir heute Morgen sehen, Reformation. Ja, wir kommen auch aus der Reformation, aber das ist schon sehr lang her. Reformation, und wir sind in einer ständigen Reformation. Und es ist wichtig, im persönlichen Leben, aber auch in der Gemeinde Jesu ist Reformation ein Dauerthema. Reformation ist nicht etwas, das wir abschliessen können und dann ist es abgeschlossen, sondern es ist ein fortlaufender Prozess. Und wir werden das sehen, hier in diesem Text, es sind nicht nur das, was wir jetzt gerade hier als erstes lesen, es gibt noch viel anderes. Nun, heute, das kennen wir alle, ihr lacht schon, ihr kennt das. Das begleitet uns jetzt bei den Skirennen immer so. Und wir freuen uns, wenn unsere, der Odi und so weiter, wenn die oben so richtig grüne Zeiten haben und man sieht, sie sind super unterwegs, sie sind auf dem Weg zum Ziel und es muss ein Ziel durch den Lauf geben, wo es muss zum Sieg führen. Und nachher sehen wir doch hier, plötzlich wird die Linie rot. Und wenn sie dann rot wird, das heisst, jetzt kommen wir in die Pluszeiten rein. Jetzt kommen wir dort dazu, dass plötzlich Zeiten verloren gehen. Dort, wo plötzlich die Skifahrer nicht mehr so gut fahren. Und am schlimmsten ist dann, ich habe leider kein Bild gefunden, auf SRF, wo eine rote Zeit zuerst ist, wenn der Dunge, wenn sie im Ziel kommen, rote Zeit ist. Das heisst, sie sind nicht Sieger. Das bedeutet, mit anderen Worten, ein Skifahrer, der kann super Start haben, dunkelgrüne Zeiten haben, der kann super Zeiten haben. Und dann kann es sein, dass er plötzlich kurz vor dem Ziel, vielleicht in den letzten Tag, plötzlich so richtig anhängt und vielleicht irgendwie querstellt und nachher, oder sogar ein Tor verpasst. Gut starten bedeutet nicht unbedingt gut enden. Und das ist ja generell so. Das ist für ein Leben so, das ist für eine Gemeinde so. Das ist einfach eine Tatsache. Gut starten heisst noch lange nicht gut enden. Wir haben angeschaut, wie gut das Volk Israel gestartet ist mit dem Esra. Hey, sie haben so einen Hunger gehabt nach dem Gesetz. Und sie haben der Esra, bittet, hey, Haus gesetzt. Und sie haben von morgen bis Mittag zugelassen. Sie haben sich das so aufs Herz legen, was dort hier drinnen steht. Sie bekannten ihre Verfehlungen. Sie schließen eine Vereinbarung. Und dann haben sie viele Opfer gebracht. Und Freude in Jerusalem über das, was Gott da hat, ist weit umzuhören gewesen. Gut gestartet. Und dann lesen wir einige Zeit später, 12 Jahre später, kommt der Nehemia und erfuhr von dem Missstand das. Auch für uns, heute, neutestamentliche Gemeinde, neutestamentliche Christen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, die mit ihm angefangen haben, gibt es Bibelstellen, die fordern uns raus. Seid besonnen und wachsam. Denn der Feind geht umher, widersteht fest im Glauben, immer wieder. Das wird nie aufhören, solange wir hier leben. Und das muss uns einfach mal bewusst sein. Und in 1. Korinther 10, Vers 12 steht, wer meint, er stehe fest und sicher, vielleicht sogar eine schriftliche Vereinbarung macht und unterschrieben und ich will dem Herr von ganzem Herzen treu sein, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt, dass er eben nicht plötzlich vor dem Ziel stürzt und das Ziel gar nicht erreicht oder als Verlierer erreicht. Einschleichende Missstände, die wir haben, wo der Nehemia kommt und muss feststellen, dass sie grobe, ganz grobe Missstände. Und das erste ist ein fremdbesetzter Tempo. Es sind eigentlich 4 Sachen, die genannt werden, die er hier feststellt. Eliaschib, seinem Verwandten Tobia eine Kammer im Vorhof des Tempels überlassen hatte. Es war ein Verwandter. Wir können sagen, es war Väterli-Wirtschaft, die hier betrieben wurde. Keine Ahnung, was der Eliaschib angekommen ist, dass er ausgerechnet dem Tobia eine Kammer vom Tempel überlässt. Vielleicht hat er sich gedacht, ja, komm jetzt, der Tobia, der wird er vielleicht einsichtig, wenn ich jetzt da hier ihm entgegenkomme. Dann, ja, dann kommt das schon gut und komm, jetzt versuchen wir es mal mit dem Kompromiss. Wir geben ihm doch die Kammer, wenn er doch eine Kammer braucht. Und er lässt, das muss man sehen, die Kammer, dass er eben steht, so, vielleicht habe ich das noch, das ist eine Kammer gesehen, die hat man für den Zehntel, für bestimmte Tempelgefäße, die gebraucht wurden, für einen Weihrauch und alles Mögliche, hat man die Kammer gebraucht und die hat er geräumt, dass der Tobias seine Sachen, keine Ahnung, was da reingestellt hat, seine Möbel oder weiss ich was. Auf jeden Fall hat er sie einfach gebraucht und gesagt, hey, könntest du mir die nicht? Und wahrscheinlich hat er auch eine Miete gezahlt. Vielleicht ist ja auch das noch der Punkt gewesen. Ja, jetzt kommt sogar noch eine Miete rein. Jetzt, das ist doch eine gute Sache. Und der Nehemia kommt zurück nach 12 Jahren und sieht das. Und er denkt sich, was ist denn da los? Was ist das für Zeug, das da drinnen steht? Da müsste doch ganz anders drinnen stehen. Da müsste man doch die Abgabe vom Volk, vom Zehntel oder hier, das wäre doch gedacht, die Kammer, so eine prominent grosse Kammer. Und was macht der Nehemia? Er lässt alles rausfallen. Ähnlich wie Jesus, im Tempel Geschäfte gemacht worden, nach einem Tisch umgestossen hat, sehen wir im Alten Testament bei Elia. Und wir sehen schon etwas, auch die Ausdrucksweise hier, er ist erbost gewesen. Das ist etwas, was wir feststellen beim Nehemia, natürlich bei vielen anderen, die im Reich Gottes tätig waren, dass der Auftrag, den sie haben als verantwortliche Leiter, nicht immer ein einfacher Job ist, wo alles so locker vom Hocker geht, alles easy ist. Wir lesen das schon von Mose, lesen wir, wie sehr er gelitten hat, weil das Volk Israel immer wieder neu böckelt hat, weil sie immer wieder mit Anschuldigungen gekommen sind, weil sie immer wieder rückfällig waren und wieder Mose dort hier klagt. Ach Gott, hat nichts auf die Welt gebracht. Sind das meine Babys? Muss ich sie jetzt in die Wüste durchtragen? Mit einem Kinderwagen muss ich ihnen ein Schöppeli immer wieder machen und Windeln wechseln? Muss ich sie jetzt ins verheißene Land tragen? Das ist mir eine grosse Aufgabe. Was hast du mir? Dann lass mich lieber sterben. Das sagt der Mose. Und von Paulus lesen wir etwas Ähnliches. Der Paulus sagt, er redet von Gefängnis, von Peitschenhieb, von Krankheiten, von Schiffbruch und alles Mögliche zählt er auf im Korintherbrief und nachher sagt er, und dazu noch die Sorge um die Gemeinden. Und wir merken, der Paulus hat ein Leiden gehabt, nebst den äußeren Einflüssen, wo er ja gar keinen Einfluss hatte darauf, dass er eben so vieles hat müssen erleiden, ist noch die Sorge ums Leiten. Das Leiten. Müssen Leute senden, besuchen, ermutigen, ermahnen. Und stattdessen ist immer wieder, ja, wie manchmal sagt er das so Aussagen, warum seid ihr so unverständlich? Ihr habt im Geist angefangen und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden, sagt er, der Galater. Und mit den Korinther ist er dran. Einige ist er zu streng gewesen, andere ist er zu schwach gewesen, da hat er mit seinem Predigstil Probleme gehabt. Dann war er zu freizügig und dann hat er zu viele Erwartungen gehabt. Auf jeden Fall, es ist so viel, wo er hat einfach einen Widerstand gehabt. Und jetzt sehen wir das hier beim Nehemia gleich. Und interessant ist, dass der Nehemia das immer wieder, wie ist er mit dem umgegangen? Hier der letzte Vers im Kapitel 13 ist, Gott, vergiss mir das nicht, was ich da habe. Vergiss mir das nicht. Das bedeutet mit anderen Worten, lass das, der Einsatz, nicht vergeblich sein. Lass bitte nicht vergeblich sein. Ich glaube, das ist das, was ich möchte lernen, auch vom Nehemia, auch wenn ich jetzt schon beim letzten Vers bin, wir kommen dann schon noch zum anderen auch noch. Ja, das loslassen und sagen, lass nicht vergeben sein, der Einsatz. Das Kämpfen für die Sache Gottes. Und genau das ist ja das Schöne, was es heisst, auch im Neuen Testament für uns, auch wenn wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, hey, wir haben so viele Widerstände, so viel Spott und Hohn, so viele Sachen, wo es wieder Rückfall gibt. Vielleicht, dass wir mit Leuten unterwegs sind, vielleicht mit unseren Gruppen, wo wir als Gruppenleiter verantwortlich sind, in den Gemeindeleitungen. Und dann kommt die Aussage, Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr in seinem Namen getan habt. Und es gibt kein Werk, so steht es, das möchte ich einfach vorwegnehmen, wo vergeben wäre, was wir für ein Herr da haben. Auch wenn es manchmal einfach mit Widerstand und mit Rückfall verbunden ist. Und das sehen wir jetzt hier beim Nehemia, er ist erbost, was er hier sieht und muss feststellen. Und er sagt, jetzt käme das Zeug alles raus. Und wir bringen den Weihrauch und alles, all die Geräte, die gebraucht werden für den Tempodienst. Ja, wir wollen das wieder aktivieren. Wir wollen die Räume wieder dem zukommen für das, was sie gemacht worden, hergestellt sind. Es gibt immer wieder Rückfälle. Das ist leider so, wenn wir in die Bibel hineinschauen, von Menschen, die gut gestartet sind, die schlecht geendet haben. Der Salomo als König so gut gestartet. So, ich bitte nur um ein weises Herz und nachher heisst von ihm. Und dann, wie er abgefallen ist und über 1000 heidnische Frauen hatte. Oder wir denken an Saul, der König Saul. Wir denken im Neuen Testament an Demas, an Judas. Wir haben so viele Menschen, die so gut gestartet sind und nachher irgendwo zu Fall sind gekommen, wo unsere Warnung sein soll. Und im Neuen Testament steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Wir sind der Tempel vom Geist Gottes. Als Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben. Der Geist Gottes, in dem Moment, wo wir erkannt haben, dass wir schuldig sind, dass wir verloren sind, ihn aufgenommen haben, in dem Moment kommt Jesus Christus durch den Heiligen Geist in unser Leben und dann sind wir ein Tempel, dann sind wir ein Gefäß für den Geist Gottes. Und er will in unserer Mitte wohnen und er will Raum gewinnen und er will den Raum behalten. Und darum steht, gebt dem Widersacher keinen Raum in eurem Leben. Es ist also möglich, dass auch im Leben von einem gläubigen, wiedergeborenen Christ, dass das passiert, was wir hier bildlich im Alten Testament sehen, ja wortwörtlich sehen, wie hier der Tempelraum gefüllt ist worden mit irgendwelchem Blunder von Tobia. Aus was für Gründen auch immer, vielleicht eben wirklich Kompromissbereitschaft. Vielleicht habt ihr euch erstaunt, dass ich geschrieben habe, tolerante Kompromissbereitschaft, tolerant mit 2L. Und man hat ja festgestellt in einer PISA-Studie, dass sehr viele Leute das tolerant wirklich so schreiben. Und zwar auf dem, dass sie meinen, tolerant kommt, weil wir alles toll finden. Alles toll finden. Ja, ein bisschen Buddha, ein bisschen Jesus. Ein bisschen New Age, ein bisschen Esoterik und auch die Askese und auch der Hedonismus, das ausschweifende Leben und so weiter. Je nachdem, oder? Und es hat alles ein bisschen Platz. Alles bekommt Platz. Und alles muss Platz haben. Und man sollte ja nicht gegen irgendetwas reden. Und ja nicht, und das ist auch übrigens meine Überzeugung, gesetzlich werden. Aber plötzlich haben wir eine Toleranzinflation. was zur Wahrheitsschwindsucht führt. Und das ist problematisch. Dass wir möglichst vieles rein tolerieren wollen, auch in ein geistliches Leben, in unser Leben rein. Und hier werden nachher eine Sache im Epheserbrief ganz konkret aufgezählt, was sich einschleichen kann. Verbitterung. Und plötzlich ist Verbitterung in unserem Leben. Über Lebensführungen, wie Gott uns geführt hat, wo er unser Gebet nicht erhört hat. Über Krankheiten und Schwierigkeiten. Über bestimmte Sachen, die einfach schief sind gelaufen in unserem Leben. Es kann sein Zorn, es kann sein der Neid, der plötzlich irgendwo einen Platz findet, wo ich andere beneide. Vielleicht sogar Glaubensgeschwister. Vielleicht Verwandte und Bekannte, Nachbarn. Und plötzlich bekommt das Raum und Raum in unserem Leben. Vielleicht ist es die Unversöhnlichkeit, dass ich gewissen Leuten, weil sie mich so verletzt haben, einfach nicht kann und ich will nicht vergeben. Und plötzlich nimmt das Raum ein in unserem Leben, wo nicht Raum hat. Es ist ein Nachtragen, es sind böse Worte und dann könnt ihr nachlesen, was da alles noch kommt. Und dann stattdessen, hey, tut es weg, hey, es raus. Das will in eurem Leben Raum einnehmen. Ihr seid der Tempel vom Heiligen Geist und das sind Sachen, die haben keinen Platz in eurem Leben. Und plötzlich werden wir so kompromissbereit, ja, also, hey, das, andere machen das auch und andere empfingen das auch und ach komm, und wir dir das schönreden. Die ganzen Sachen. Und die Bibel sagt, nein, weg damit. Das ist ungesund. Das macht uns krank. Das macht uns schlaff. Das tut uns die ganze geistliche Kraft nehmen. Wir sind geschaffen als Tempel vom Heiligen Geist, um kraftvoll zu wirken, wie das Volk Israel gesegnet war, um ein Segen zu sein. Und wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Aber wenn das gefüllt ist mit anderem Unrat, dann sind wir nicht mehr Segen. In Epheser 5, also noch das Kapitel weiter, was manche heimlich tun, ist abscheulich. Das sind jetzt die Sachen, da kann sich jeder selber fragen, wo sind welche Sachen in meinem Leben, wo zum Glück weiss das kein Mensch. Und jemand hat mal gesagt, alles, was du heimlich musst tun, ist nicht gut. Also das können wir schon mal merken, das ist so ein Grundsatz. Alles, was du heimlich musst tun, ist nicht gut. Was manche heimlich tun, ist abscheulich. Und nachher kommt's, lasst euch viel mehr wieder mit dem Heiligen Geist füllen. Hey, dass die Sachen zurückkommen. Interessant ist, dass wir hier ja feststellen, auch beim Nächsten, es ist das Haus Gottes, ist verlassen gewesen. Er stellt etwas fest. Außerdem musste ich feststellen, dass die Leviten nicht bekommen hatten, was ihnen zustand. Deshalb hatten die Leviten und die Sänger ihren Dienst am Tempel verlassen und jeder war auf seine Felder gegangen, um sie zu bestellen. Ironie von dem Ganzen ist, dass etwas im Tempel ist, was nicht sollte da sein. Und jemand nicht im Tempel ist, was da sollte sein. Das ist die Ironie der Geschichte. Etwas ist da, das sollte nicht da sein. Und dafür ist etwas anderes nicht da, was sollte da sein, nämlich die Leviten. Was war ihr Job? Sie hätten sollen unterstützt werden vom Volk Israel am Dienst. Das Volk Israel, die Weisungen von Gott zu lehren, nachzubringen. Und stattdessen, weil sie ja auf etwas haben müssen leben, sind sie auf ihren Feldern gesehen. Und das hat jetzt der Nehemia festgestellt. Und das ist eine Abmachung, das ist jetzt interessant, die schriftliche Abmachung beinhaltet genau die Punkte, wo er hier muss als Missstand aufzeigen, wo sie eigentlich abgemacht haben. So wollen wir es handhaben, so wollen wir es handhaben. Und das wollen wir machen. Da zog ich die Ratsherren zur Rechenschaft und hielt ihnen vor, wie konnte es dahin kommen, dass das Haus Gottes vernachlässigt wird. Dann holte ich die Leviten zurück und stellte sie wieder an ihre Arbeit. Sofort griff er hier hin. Er setzt etwas um, was eigentlich ja in den Abmachungen war, aber was jetzt nicht mehr ist. Er holt die Leviten von ihren Ächern und sagt, ihr bekommt das, was euch zusteht. Und er stellt sie wieder in ihre Arbeit hinein. Und jetzt gehen wir wieder ins Neue Testament. Ihr seid der Leib Christi. Wir, die Gemeinde Jesu. Wir sind der Körper von Jesus Christus. Jesus Christus lebt in uns. Und wir sind sein Körper. Wir sind seine Organe. Jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Jedes einzelne. Es gibt niemand, der keine Gabe und keine Aufgabe hat, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Niemand gibt's. Das ist einfach, wer völlig, das ist nicht biblisch. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Ja, vielleicht ist das jemandem, der organisiert. Und im Organisieren, wie Anja, vielleicht einfach die Gabe hat und das macht. Aber dann braucht es Mitarbeiter, die mithelfen, mit Gruppenleiter, die mit den Posten vorbereiten, sich engagieren. Und ich glaube, jeder, ja, wenn ich die Bibel richtig verstehe, das würde die Aussage ja sagen, jeder hat eine Gabe bekommen und soll sich hier einbringen. Nicht nur die Vollzeitler. Wir haben verschiedene Gaben bekommen. Jemand ist da, der kann Psyche machen, kann ermutigen. Vielleicht jemand geht einfach in einer schwierigen Situation, vielleicht einfach eine Ermutigung sein. Mithelfen, praktisch mitdienen. Und so weiter. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ja, wir sollen in der Gemeinde mitdienen, mitschaffen, uns einbringen. Und dann sehen wir die entheiligte Sabbatruhe. Ich würde sagen, es geht um ein selbstbestimmtes Zeitmanagement. In jener Zeit sah ich Leute, die am Sabbat arbeiteten. Auch das ist in den Vereinbarungen klar gewesen. Der Sabbat soll geheiligt werden. Die einen zerstampften mit den Füßen Weintrauben in den Keller, andere füllten Getreide ab und luden es auf Esel, dazu Wein, Weintrauben, Feigen. Andere lassen und brachten es alles am Sabbat nach Jerusalem herein und wollten ihre Ware zum Verkauf anbieten. Das ist das, was der Nehemia hier antrifft nach 12 Jahren. Hä? Was ist denn da los? Was ist denn am Sabbat los? Da zog ich sie zur Rechenschaft und hielt ihnen vor, hey, was fällt euch ein, so etwas Verwerfliches zu tun? Ihr schändet den Sabbat. Genau dasselbe haben eure Vorfahren gemacht. Darum hat uns Gott all das Unglück über sie und die Stadt hergebracht. Deshalb gab ich Befehl, am Vorabend des Sabbats die Tore Jerusalems zu schließen, sobald es in den Toreingängen anfing zu dunkeln, und sie erst wieder zu öffnen, wenn der Sabbat vorüber war. Und dann haben sie ganz gescheiden gegeben, die haben einfach vor der Stadtmauer gewartet mit ihrer Ware, dass die Leute nachher rauskommen und sie dort ihre Hand machen können. Und dann hat er die auch gerade gesagt, wenn ihr nicht sofort verschwindet, dann lohne ich euch festnehmen. Der Nehemia hat unglaublich stark durchgegriffen. Und jetzt, wenn wir über den Sabbat reden, dann habe ich ein Problem. Der Sabbat ist ja nicht etwas, was wir als Sabbat, im ganzen Gegenteil, als Sabbat müssen halten, sondern wir müssen uns nicht die jüdischen Feiertage halten. Aber ich glaube, eine Sache ist klar. Gott hat uns gesagt, es soll einen Ruhetag geben. Und zwar für den Körper. Der Körper braucht Ruhe und die geistliche Ausrichtung, für das ist ja der Sabbat auch da gewesen. Einerseits, dass der Körper zur Ruhe kommen kann und die geistliche Ausrichtung. Und wenn plötzlich das Volk Israel hier jetzt in dem Fall einfach halt im Gesetz festgehalten, vom Samstagabend Sonnenuntergang bis zum nachher, vom Freitagabend, sorry, bis zum Samstagabend, der Sabbat hat sollen halten. Für uns ist nicht das gesetzliche Sabbat einhalten, aber doch einfach, wir sollen einen Ruhetag haben, wir sollen die geistliche Ausrichtung haben. Nach dem Motto, wo Gott gesagt hat, 6 Tage lang sollst du deine Arbeit verrichten, aber einen Tag sollst du ruhen, um sich zu erholen. Was haben wir heute? Wir haben heute das selbstbestimmte Zeitmanagement unserer Gesellschaft, wo man plötzlich dazu kommt, Zusammenkünfte der Gemeinde fern zu bleiben, weil, ja, da ist das und jenes, jene Veranstaltung, wo plötzlich einfach viele andere Sachen vorherrschen. Das sind nicht nur Arbeit, das können sehr viele Freizeitaktivitäten sein. Wir wollen hier nicht gesetzlich werden. Aber es ist die Tatsache, dass die Bibel uns im Neuen Testament auffordert, die Zusammenkünfte von der Gemeinde nicht fern zu bleiben, dass man dem auch Priorität gibt. Und nachher war noch etwas anderes, das Eingehen von Mischehe, treulose Beziehungen. Damals wurde ich auf einige Judäer aufmerksam, die Frauen aus der Philisterstadt Ashdod und von den Ammoniten und den Moabitern geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder kannte nur die Sprache von Ashdod und einem anderen der fremden Völker, aber die Sprache der Juden konnten sie nicht sprechen. Ich zog die Männer zur Rechenschaft und redete ihnen ins Gewissen. Ihr wisst doch, dass sogar Salomo durch die fremden Frauen dazu verführt wurde, Gott untreu zu werden. Es geht hier nicht um Rassismus, nicht falsch verstehen. Aber es geht darum, dass es ganz klar ist, dass das Volk Gottes, der Glaube vom Volk Gottes mit dem einzigartigen Gott, dass der nicht so vermischt werden soll. Und jetzt hat ausgerechnet, das wissen wir auch aus der Geschichte, die Tochter vom Eliashib, der Sohn vom Eliashib, hat eine Tochter genommen vom Sanballat. Das kennen wir ja auch. Und dass da hier Vermischungen passiert sind und der Nehemia fährt unglaublich rein. Ich kann gar nicht alles aufschreiben und sagen, wie er rein gefahren ist, könnt ihr selber noch lesen. er hat unglaublich das heftig angegangen. Weil er dem Volk Israel etwas nicht gönnen. Nein, weil er gewusst hat, das ist nicht gut, das ist schädlich für das Volk Israel. Und natürlich müssen wir sind ja nicht das Volk Gottes, die Schweiz ist nicht das Volk Gottes, das ist mir schon klar. Aber trotzdem muss es uns doch bedenklich stimmen, wenn Kreuz sollen verschwinden aus dem Spitalzimmer, aus dem Schulzimmer und aus sogar von den Bergen. Und wir stattdessen neu darüber reden, ob jetzt in den Schulen muss der Ramadan eingehalten werden mit dem Znüni und so weiter. Dann muss uns das nachdenklich stimmen. Es muss uns nachdenklich stimmen. Wo stehen wir in unserem Land und wo stehen wir? Und viel mehr und viel wichtiger ist es, wo stehen wir als Gemeinde in solchen Thematiken? Wo haben wir uns angepasst? Wo gehen wir die Kompromisse ein? Wo sagen wir auch schon, ja, das ist doch gleich, das ist doch gut. Wo dürfen wir unsere Stimme nicht mehr erheben? Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Wo wird noch darauf hergewiesen, dass es wichtig und gut ist, dass ein Gläubiger junger Mensch mit einer gläubigen anderen Person zusammenkommt und eine Beziehung eingeht. Dass das Gott möchte. Gott möchte das so. Nicht, weil er ihm es möchte schaden, sondern weil er möchte hier etwas bewahren. Zum Beispiel die Erziehung von den Kindern, die aufs Wort und Tat von Gott herweisen und zum Herr herführen, wo das im Zentrum steht, wo das wichtig ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstaben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise wieder zu denken. Reformation heisst das. Wieder neue Reformation, wo man vielleicht in der Gefahr steht, dass wir das schon wieder aufgeben haben. Der Nehemia räumt auf. Raus mit dem Zeug, das nicht reingehört. Und stärken, was wichtig ist. Das ist eigentlich das Fazit vom Ganzen. Und genau das ist das, was wir lernen als Gemeinde heute in unserer Zeit. Beseitigen und reinigen, was schädlich ist. Und die Bibel sagt uns, was schädlich ist, was nicht gut ist. Und Raum schaffen für das, was gut ist. Nochmal, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte ist? Bedrängt euch nicht, das führt zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Interessant ist genau die Aussage. Der Paulus braucht hier eine negative Illustration, um eine positive Wahrheit zu lehren. Und das habe ich so spannend gefunden, wenn man dem auf den Grund geht, was wir hier haben. Er vergleicht hier Betrunkenheit mit Geisterfüllung. Er vergleicht Betrunkenheit mit Geisterfüllung. Und das ist ein einfacher Vergleich. Wer sich betrinkt, steht unter dem Einflussbereich vom Alkohol. Das ist hier die Aussage. Aber dort hört nachher der Vergleich schon auf. Ein Betrunkener verliert vielleicht das Gleichgewicht, torkelt, Sprachzentrum, das beeinträchtigt wird. Er steht im Einflussbereich vom Alkohol. Und jetzt hört der Vergleich auf und er sagt, aber wer vom Geist Gottes erfüllt ist, wie ein Betrunkener vom Alkohol erfüllt wird und bestimmt wird, so wird ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, vom Heiligen Geist nicht zum Umtorkeln und auch nicht zu einem Durchgrinsen. Alles ist gut. Wir haben es schön. Wir haben keine Probleme. Das ist gar nicht gemeint. Sondern es ist etwas, was im Einflussbereich vom Heiligen Geist passiert, wo Kraft und Selbstüberwindung auslöst. Das heisst, in einer schwierigen Situation ein Frieden kann entstehen, der einfach nicht erklärbar ist, wo niemand erklären kann. In einer Krankheitszeit, in Schmerzen, ein tiefer Frieden, der über einem kommt. Eine Freude trotzdem, dass nicht alles in Butter ist. Fähigkeit zu vergeben, wo wir verletzt werden. Zu lieben und uns nicht zu rächen. Barmherzig zu sein und nicht rachsüchtig zu sein. All diese Sachen, das ist eigentlich wie ein Widerspruch vom Natürlichen. Und genau das wirkt der Heilige Geist. Und jetzt nehme ich eine negative Illustration, um eine positive Wahrheit zu lehren. Der Kuckuck. Der Kuckuck, wir wissen, er hat eine ganz spezielle Art und Weise, wie das er sich vermehren kann. Er legt Eier in ein fremdes Nest und lässt sie von einem fremden Vogel ausbrüten und aufziehen. Und es ist so, der Jungkuckuck, der drängt sich, wenn er ausgeschlüpft ist, um die Nahrung. Und er bekommt die Nahrung. Und das kleine Vögel, jetzt habe ich gemerkt, ist jetzt dumm. Eigentlich hier, wie er ausschlüpft, wie die Eier gelegt werden, in diesen Bildern die Abfolge zeigen. Und dann wird der Kuckuck genährt und er kämpft, um dass er die Nahrung überkommt. Und wenn er die Stärke überkommt, was macht der junge Kuckuck? Er stemmt die anderen Eier über das Nest aus. Und wenn sie schon geschlafen sind, die jungen Küken, stemmt er raus und geht sie zum Nest aus. Das soweit die negative Illustration. Ich möchte sie jetzt positiv nutzen. Was wir füttern in unserem Leben, das ist eine biblische Wahrheit, das wird stark, das wird dominieren. Das gewinnt Raum und Kraft. Ach, da haben wir das. Das Vögeli, wo hier noch immer, schaut mal, der Kuckuck, der ist weit grösser als das gesamte Nest, der füllt alles aus. Der ist stark und kräftig geworden. Der hat alles andere besittigt. Warum? Weil er ausstreckt nach der ständig neuen Nahrung und er wird stärker und stärker. Er wird dominant. Ja, okay, negativ. Aber im Geist Gottes ist das etwas Positives. Gebt dem Widersacher keinen Raum in eurem Leben. Achtet darauf, dem Heiligen Geist nicht durch euer Leben, durch euer Verhalten zu betrüben. Und darum weg, raus mit dem Zeugs. Raus mit dem, was hier in unserem Leben ist, was nicht gut ist. Lasst nicht viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Es heisst, gebt den Worten von Christus viel Raum und lasst sie ganz Reichtum in eurem Leben wieder entfalten. Lasst es ausrichten auf die geistlichen Aspekte und die Sachen, die nicht gut sind, rausgehen. Schaut, ich habe den Eindruck, wir hegen und pflegen zu oft gleichberechtigt unsere selber geleiteten Eier. Die fleischlichen Bedürfnisse. Wir hegen und pflegen das. Wir legen uns unsere eigenen Eile ins Nest. Wir sagen ja meistens, das ist ein schönes Eingeleid. Und wir hegen und pflegen die. Wir wollen sie gleichberechtigt behandeln. Vielleicht ist das Trägheit, Pfuheit. Vielleicht ist es die unbereinigte Vergangenheit. Wir wollen das gar nicht loswerden. Wir wollen unsere Verletzung nicht loswerden. Vielleicht ist es Sünde und Schuld, und wir darum wissen. Aber ich will nicht. Ja, ich bin zu stolz, das mal zu bekennen. Vielleicht Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Vielleicht sind es unverarbeitete Verletzungen und ich will das Opfer bleiben. Ich will das Opfer. Und wir hegen und pflegen unsere Opfermentalität in unserem Näschli, das Ei, wo wir hier brüten sind. Und wir wollen es nicht rausgehen. Vielleicht ist es die Unversöhnlichkeit. Ja, vielleicht ist es Machbarkeitsdenken und Streben. Wir wollen es sauber machen. Sauber sein. Sauber. Sauber. Und Gott sagt, hey, gib's doch weg. Gib's raus. Gib's raus. Geh's raus. Das Machbarkeitsdenken. Gib's raus. Lernt noch viel mehr vom Geist Gottes. Und er schafft das nachher aus unserem Leben. Er schafft das raus. Nicht wir müssen es raus schaffen. Und wenn wir ihn füttern, wenn wir ihm Raum geben, dann macht er das, hier im Negativbeispiel vom Kuckuck, aber er schafft nach einem Platz, er gewinnt Raum, er gewinnt Kraft und wir werden ein kraftvolles Leben haben. Wir werden gereinigte, zweckbestimmte Tempel sein, wir werden geisterfüllte Christen sein. Wir werden erfüllende, aktive Gottesdienste haben. Mit hingebenden Christen, die sich einbringen, die engagiert sind, die ihre Gaben einbringen können und dadurch in Vollmacht wirken. Wir werden kräftewirkende Sabbatruhe, ich meine jetzt von die geistliche Ausrichtung und der Erholung für den Körper haben. Wir werden Gott ausgerichtete Ehen und Familie haben in treuen und liebevollen Beziehungen. Wenn wir bereit sind, die selber geleiteten Eier durch den Geist Gottes, wo wir stärken, wo wir wollen stärken, die geistliche Ausrichtung aus unserem Leben zu schaffen. Das möchte Gott machen. Und das wollen wir lernen aus dem Nehemia 13. Amen.